SRF Audio.
SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Oliver Washington.
Delegierte von der Grünen Partei diskutieren am Samstag an ihrer Delegiertenversammlung über ihren Klimaplan, wie sie das Klima schützen wollen. Was nicht wahnsinnig spektakulär tönt, hat es aber in sich. Zum einen dürfte es eine lautstarke Auseinandersetzung mit den jungen Grünen geben, die wollen beim Klimaschutz viel schneller Fürsche gehen als die Parteileitung. Und die Partei hat mit dem Klimaplan auch eine Wertedebatte lanciert. Der Parteipräsident, der Balthasar Glättli, hat das kürzlich so auf den Punkt gebracht, dass sich die Grünen stärker im sozial-konservativen Ecken positionieren sollen. Ob das die richtige Strategie ist? Über das alles rede ich in der nächsten halben Stunde mit Balthasar Glättli. Herr Glättli, der Klimaplan, warum kommen die Grünen eigentlich erst jetzt mit so einem Klimaplan?
Wir haben schon ganz viele Pläne und Massnahmen aufgezeigt in den letzten, ja, muss nicht sagen Jahren, sondern sogar Jahrzehnten.
Aber so ein ausdifferenziertes Konzept gibt es eigentlich erst jetzt.
Nein, wir haben auch eine Energiestrategie von den Grünen formuliert, die abgesehen davon noch viel umfassender war von der Anzahlseite her und von der Detaillierungsgrad her als jetzt der Klimaplan, quasi als Alternative zur Energiestrategie vom Bundesrat, weil wir es jetzt schon gefunden haben, man rührt den Böllen viel zu wenig hoch. Und jetzt haben wir gefunden, wir haben jetzt eine neue Legislatur. Wir haben einen historischen Wahlerfolg und das ist auch ein Auftrag, voranzugehen. Und wir haben vor allem eine Etappe abgeschlossen, nämlich wir haben das CO2-Gesetz, was der nächste Schritt ist, unter Dach und Fach. Und wir wollen die doppelte Botschaft aussenden. Es ist zwingend, absolut zwingend, dass man Ja sagt zu dem CO2-Gesetz, wenn man sonst noch viel schlechter da ist beim Klimaschutz. Aber es ist ebenso zwingend, dass das nicht das Ende der Fahnenstangen ist.
Gut, Sie sagen jetzt, dass Sie schon x-sortig Papier hatten und Sie dann mit anderen Parteien reden, mit der SP, mit den Grünen-Liberalen, dann haben die mindestens das Gefühl, Sie sagen in dem Sinn schon länger konzeptionell unterwegs und die Grünen sagen da konzeptionell bis anhin ein bisschen schwach auf der Brust gewesen.
Gut, das müssen Sie die herausfinden, wie Sie das einschätzen. Ich glaube, es ist gezeigt, dass es einen guten Wettbewerb gibt, dass man jetzt einen Wettbewerb hat, wer ist die beste Umweltschutzpartei und das kann uns nur freuen.
Und jetzt reden wir über Ihren Plan. Das eine Ziel ist, 2030 klimaneutral soll die Schweiz dann sein. Da frage ich mich, ist das machbar?
Das ist machbar. Wir sind überzeugt, dass das, was wir vorschlagen in diesem Plan, rein vom politischen Willen abhängt und nicht jetzt irgendwie von der technischen Machbarkeit her. Wir haben da nicht irgendwelche Fantasietechnologien erfunden, die es noch nicht gibt oder irgendwelche Entwicklungen quasi schon vorweggenommen, wo man gar noch nicht weiss, ob sie dann tatsächlich eintreffen oder nicht. Und das ist auch ein bisschen der Anspruch, den wir haben. Und gleichzeitig auch der Anspruch, dass man das im Rahmen auch von der demokratischen Entscheidungsfindungen kann machen. Also dass man nicht zuerst muss eine Diktatur in der Schweiz installieren muss, um dann das können quasi durchsetzen, weil wir glauben daran, dass man alle Menschen mitnehmen muss im Klimaschutz, dass es Klimagerechtigkeit nur dann gibt, wenn alle sich auch beteiligen können.
Aber das Interessante ist, dass bei dieser Klimaneutralität Sie auch auf Reduktionen im Ausland setzen. Also Sie sagen, das, was bis dahin in der Schweiz nicht reduziert worden ist, soll man kompensieren durch Reduktionen im Ausland. Und bis anhin haben die Linken, also die SP und die Grünen, so den Ablasshandel im Ausland eher so ein bisschen gesagt, das ist eigentlich Pfui. Und jetzt tun Sie das trotzdem Ihr Konzept integrieren, ist ein Widerspruch?
Es wäre ein Widerspruch, wenn wir es so undifferenziert würden machen und einfach sagen, okay, also das, was wir im Inland nicht können, das tun wir im Ausland kompensieren, ist erst noch billiger etc., so wie das die SVP sagt. Wir meinen etwas anderes. Wir meinen, dass heutzutage durch das, was wir in der Schweiz konsumieren, ist nur ein Teil von dem Fußabdruck entsteht überhaupt in der Schweiz. Wenn in China etwas hergestellt wird und mit Kohlekraftwerk den Strom erzeugt wird, um das Produkt herzustellen, dann kann man das nicht in der Schweiz abstellen, sondern dann muss man in China das Kohlekraftwerk abstellen und durch nachhaltige Stromquellen ersetzen.
Und trotzdem Klimajugend, die ist ja mit dem, was sie jetzt präsentieren, enttäuscht. Sie sagen, das lange nicht. Ich habe gestern ausführlich mit Michelle Reichel telefoniert, das ist eine Exponentin von der Klimajugend, und sie sagt, das sei enttäuschend, dass das, was die Grünen jetzt präsentieren, sozusagen anderthalb Jahre nach dem Klimastreik, anderthalb Jahre nach der Klimawahl, wo die Grünen gewonnen haben, dass das einfach immer noch zu wenig sei.
Ja, es ist halt einfach auch auf der anderen Seite natürlich, wo wir auch sagen, müssen wir uns in den anderen Flanken auch verteidigen. Also schon, wo der viel schwächere Klimaplan im ersten Entwurf im Sommer vorgestellt worden ist, haben uns viele Medienschaffende vorgeworfen. Wir sagen so, wir schrammen so ein bisschen langsam an den Grenzen von dem, was man nur noch wünscht und nicht mehr kann umsetzen. Und das ist schon unser Anspruch. Mein Anspruch als grüner Präsident ist, nicht, dass ich nur Massnahmen vorschlagen, die jetzt gerade mehrheitsfähig sind, sonst könnte man gerade heimgehen. Aber dass ich Massnahmen vorschlage, wo ich das Gefühl habe, sie machen auch Sinn. Es gibt auch zum Teil Tempo, wo zu viel ist. Also ein Beispiel, ganz konkret. Wir sagen, man sollte neue Autos rasch nicht mehr zulassen, wo mit 2025. Genau, 2025, wo mit einem Benzin- oder Dieselmotor angetrieben sind. Aber wir sagen nicht, dass die Autos, die man ein Jahr vorher gekauft hat, nachher verschrottet werden.
Das wäre eine Enteignung.
Nein, es geht nicht um die Enteignung. Ich sage jetzt, das ist natürlich wäre das ein Argument, das dagegen spricht, aber es wäre auch aus Klimasicht wäre das negativ, weil da hat man ganz viel graue Energie, die man vernichtet.
Aber der Punkt ist ja der, dass das sagt Klimajugend, und jetzt kommt offensichtlich kommen die jungen Grünen und die sagen, sie wollen gleich ehrgeizig sein wie die Klimajugend, sie wollen. Das müssen wir vielleicht noch vorwegnehmen. Wir zeichnen die Sendung am Freitagnachmittag aufzeichnen. Sie wird dann ausgestrahlt, wenn Sie Debatte führen mit den Delegierten. Und dort, bei dieser Debatte mit den Delegierten, wird die Junggrüne Partei das Gleiche fordern wie die Klimajugend, nämlich, dass man das Ziel, das die Klimajugend hat, 2030 nicht nur klimaneutral, sondern das Netto-Null-Ziel dann schon muss erreichen. Was sagen Sie dann zu dem? Ist das sozusagen die Diktatur, die Sie vorher erwähnt haben?
Nein, aber es wäre ein sehr anspruchsvoller Auftrag an uns. Weil das würde ja heissen, man sagt zwar ja mal zu dem Klimaplan, aber man sagt gleichzeitig, ihr müsst noch mal nachliefern. Und dann, mein Anspruch wäre dann schon, dass wir nachher halt auch zusammen dann mit denen, die das gewonnen haben, ob denn da vielleicht, wenn es eine Mehrheit ist, dann sind es mehr als nur die jungen Grünen, die diesen Antrag würden unterstützt haben.
Jetzt. Ist denn das realistisch, dass es durchkommt?
Das entscheidet sich in den Minuten, wo jetzt die Sendung ausgestrahlt wird.
Aber Sie sind
ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, weil ich glaube, es gibt gute Argumente auf beiden Seiten. Die einen sagen, es kann doch nicht sein, dass wir da quasi eine Differenz haben zu den anspruchsvollsten Forderungen. Und die anderen sagen, nein, wir wollen quasi eine Verankerung haben, in dem, wo wir wirklich sagen, wir sehen, das ist technisch jetzt möglich und auch in dem Zeitrahmen realistisch umsetzbar, falls es uns gelingt, Menschen davon und zu überzeugen.
Das Interessante ist ja, dass wenn man mit Leuten aus ihrer Partei redet, auch mit Experten, dann sagen eigentlich die meisten oder alle, dass das von Klimajugend und offensichtlich auch die jungen Grünen fordern, dass das unrealistisch ist und im Rahmen von normalen demokratischen rechtsstaatlichen Verfahren eben nicht umsetzbar sei. Sind Sie da einverstanden? Also da vielleicht trotzdem noch mal die Diktatur, die Sie erwähnt haben.
Nein, also das möchte ich jetzt nicht weder im Klimaplan, weder im Klimastreik noch den jungen Grünen irgendwo vorwerfen. Sie würden jetzt quasi über die Hintertür eine Diktatur einführen. Und da würde ich mich dann auch wirklich, woher auch immer das kommt, würde ich mich also ganz fest dagegen wehren. Weil für mich ist ja die Herausforderung ist ja eine andere. Wie können wir quasi unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaftsweise so umbauen, dass wir das, was unter anderem auch ein Folge ist von dieser fossilen Lebensweise, nämlich viele Freiheiten, dass man das kann auch bewahren kann. Aber ob es dann möglich ist oder nicht, würde extrem davon abhängen, dass wir, ich sage jetzt einmal, Supermehrheiten finden, die dann wirklich auch gerade schon im Parlament bereit sind, so schnell vorwärts zu gehen.
Das ist nicht realistisch.
Ich sage einfach, das ist dann die Voraussetzung. Also dort müssen wir dann ganz, ganz viel, noch viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Und ich sage es auch einfach so, wir machen ja schon Klimapolitik lang, bevor die Klimastreikenden erfreulich breit auf die Straße gegangen sind. Aber zum Beispiel 2017 habe ich schon so einen Vorstoss eingereicht gehabt, dass wir keine neuen fossilen Autos im Verkehr setzen ab 2025. Das ist im Frühling 2019, bei der Wende, bei der quasi hellgrünen Wende von der FDP, ist das abgeschmettert worden im Parlament. Also quasi in dem Moment, wo die Bewegung nicht behindert war, durch Corona nicht behindert war. Also von dem her, das ist, es ist ein sehr hoher Anspruch.
Was aber, ich mich frage, ist, also wenn das sozusagen mit den normalen Verfahren nicht möglich ist, müssten Sie sich nicht auch stärker von denen distanzieren und sagen, so geht es nicht.
Ich distanziere mich nicht stärker, ich distanziere mich 100% von allem, was nicht demokratisch ist. Aber, und das finde ich noch wichtig, aber in einer Demokratie, wenn es einem gelingt, wirklich zu überzeugen, dann kann es auch viel schneller gehen. Aber das heisst, es muss einem gelingen. Menschen, die heute vielleicht sogar noch sagen, der menschgemachte Klimawandel gibt es gar nicht, die davon zu überzeugen, dass es nicht nur eine Realität ist, sondern dass es letzter Zwick an den Geiseln ist, auch zu handeln.
Und wenn ich sage, für Sie persönlich als Präsident, wo Sie jetzt ungefähr seit ein mehr als einem halben Jahr im Amt sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es auch um viel, weil es geht eigentlich auch darum, können Sie sich gegen ihn durchsetzen, haben Sie Ihre eigene Basis sozusagen unter Kontrolle oder nicht?
Ich würde jetzt das nicht gerade schon so eine Art als ein Misstrauensvotum, glättli ja oder nein, definieren. Wir haben ganz viele Bereiche gehabt, wo ich gefunden habe, wo die Anregungen sehr wichtig und wertvoll waren. Also, dass zum Beispiel die jungen Grünen uns mit auf den Weg gegeben haben. Es ist nicht nur eine Frage von der Technik, sondern es ist auch eine Frage von der Gesellschaftsgestaltung. Welche Werte das Politik will haben, welche Freiheiten das Politik will ermöglichen, ob man schnell klimakompatibler wird, ob man schnell klimagerechter wird. Und das sind zum Beispiel Anregungen, die ich sehr gerne aufgenommen habe, weil sie mich auch an das zurückerinnert haben, wie ich selber zu den Grünen gekommen bin. Aber es ist natürlich so, es findet die Debatte statt und ehrlich gesagt muss ich sagen, also, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass ich jetzt nicht so auf die Konfrontationslinie allzu fest einschwenke, aber solange in dieser Schweiz Debatte darüber geht, wie und ob man echt noch besser und noch schneller kann klimaneutral oder sogar klimapositiv werden, solange führen wir die richtige Debatte. Wenn wir Debatten führen, dass man es uns gar nicht leisten kann, dass es gescheiter einfach so wäre wie bisher, dann sind wir an der falschen Debatte. Und das ist viel das grössere Problem.
Gut. Sozusagen der Konflikt mit der Klimajugend und der eigenen Jugend, das ist das eine. Das andere ist, Sie müssten die Mehrheiten finden im Parlament. Und dort haben Sie es vorher schon gesagt, mit dem, was Sie jetzt präsentieren, ab 2025 keine neuen Benzinautos mehr, ab 2030 klimaneutral, ab 2040 dann das Netto-Null-Ziel und so. Da sind Sie einverstanden, da haben Sie die SP und die Grünliberalen auf Ihrer Seite, aber derzeit. Also Mehrheiten mit dieser Politik, die Sie hier vorschlagen, die sind noch weit davon entfernt.
Da müssen wir schaffen, ja. Das ist aber letztlich auch der Auftrag. Also ich meine, in dem Sinn ist das auch der Auftrag, den uns die Wählerinnen und Wähler gegeben haben. Ich denke, dass sie von uns erwarten, dass wir kämpfen. Und zum Kämpfen gehört, dass wir das Grosse fordern. Und zum Kämpfen gehört aber auch, dass wenn man einen Zwischenschritt kriegt, dass man dann den auch nimmt. Also dass man nachher nicht einfach auf der Rücken liegt und täubelt.
Machen wir da einen Punkt, Herr Glättli. Reden wir über den zweiten Punkt, über den Wertewandel, den ich erwähnt haben am Anfang, Sie wollen ja auch eine Wertedebatte, einen Wertewandel lancieren, also weg von der Konsumgesellschaft hin zu mehr, wie soll ich sagen, immateriellen Wert, sein statt haben, ist dort das Stichwort, das man da bei Ihnen lesen kann. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist das die Überwindung vom Kapitalismus im grünen Gewand?
Das, glaube ich, das hängt davon ab, wie Sie Kapitalismus definieren. Wenn Sie definieren Kapitalismus als ein System, das unfähig ist, irgendwie auf die grösste quasi Bedrohung, die sein eigenes Fundament untergrabt, richtig zu reagieren, ja, dann ist die Überwindung. Wenn es heisst, dass man gemeinsam, demokratisch eben sagt, wir müssen Rahmenbedingungen anders setzen, als das heute gesetzt wird, dann nachher ist es vielleicht nicht die Überwindung vom Kapitalismus, aber es ist eine Verwandlung in ein System, das Ähnlichkeit hat mit heute, aber eben auch Ähnlichkeit hat mit einem System, das nachhaltig und bleibend ist. Und das, glaube ich, ist die Herausforderung für alle in der Politik, dass wir uns quasi neue Leuchttürme setzen, neue Ziele setzen, dass wir nicht trotzdem dann sofort wieder verschrecken, wenn dann 0,5% weniger Wachstum da ist, sondern uns fragen, nicht wie viel Wachstum, sondern fragen, wie viel Wohlstand ist geschaffen worden.
Wertewandel, Sie tun sich auch stark in der Rede, die Sie dann vor den Delegierten werden halten, auf den Erich Fromm beziehen. Und da tue ich ein Zitat kurz vorlesen. Das hat er vor 45 Jahren geschrieben. Auch das Zitat «Sein statt haben» kommt ja von ihm. Zum ersten Mal in der Geschichte hängt das physische Überleben der Menschheit von einer radikalen seelischen Veränderung des Menschen ab. Die radikal seelische Veränderung oder eben der Wertewandel. Wie soll das passieren, wenn Sie die Leute erziehen? Oder wie soll das passieren?
Die Idee ist ganz eine andere. Die Idee ist, und das sagt er eben auch, dass man muss gesellschaftlich auch Bedingungen schaffen, dass man überhaupt Freiheit hat, zum Beispiel weniger zu konsumieren. Und das, finde ich, ist der Moment, wo ja eben auch wieder Demokratie reinkommt. Demokratie heisst, alle sollten in einer Gesellschaft ein Sagen haben. Man sollte das gesellschaftlich debattieren, was die Leitlinien sind. Die heutige Orientierung am kurzfristigsten Profit der Aktionäre, das ist nicht ein Naturgesetz, sondern das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Okay, die kann man auch ändern.
In der sehr bürgerlichen Schweiz, 70% bürgerlich, 30% links-grün, also das sind doch irgendwie fromme Träume oder was soll ich sagen, utopische Vorstellungen.
Gar nicht. Also wenn ich jetzt in die Zeit schauen, von wo Erich Fromm das geschrieben hat, oder auch in die Jahre rundherum, dann haben auch also bürgerliche, zum Beispiel deutsche Kanzler, haben gesagt, also wir müssen uns fragen, was denn der richtige Maßstab am Fortschritt ist. Amerikanische Präsidenten haben gesagt.
Ja, aber sie haben es nur gesagt, das ist das Problem.
Das ist, ja, aber sie haben es darum gesagt, weil man es hätte können sagen, weil man es hätte dürfen sagen, weil das nämlich an etwas anderes appelliert als an einen dumpfen Konservativismus, der einfach sagt, unser Ziel ist die Frau am Herd und die gesellschaftlichen Umstände sollen so bleiben, wie sie sind, soll sich nichts ändern, sondern eine Überzeugung, die weiss, das menschliche Mass ist eigentlich etwas, das uns auch in der Politik leiten sollte.
Sie haben ja kürzlich das dann noch ein bisschen weitergetrieben in einem Zeitungsartikel und Sie haben dann dort sozusagen auch für die Grüne Partei die Idee lanciert, gefordert, dass die Grüne Partei ausgehend von dieser Wertedebatte sich auch stärker positionieren soll im linkskonservativen Ecke. Und wo ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, konservativ, die Grüne Partei im linkskonservativen Ecke, haben Sie wirklich das Gefühl, mit dem können Sie mobilisieren?
Zuerst einmal, der Kommentator in der NZZ am Sonntag hat das genial gefunden, aber leider von dem kann ich mir auch nichts kaufen, auch keinen Wähleranteil. Zweitens, jetzt ein bisschen ernsthafter, in der Politik muss man ja manchmal auch ein bisschen provozieren. Und mir ist es darum gegangen, ein bisschen auch zu provozieren und zu sagen, wer ist eigentlich konservativ oder was bedeutet das Wort oder was sollte es eigentlich bedeuten? Das sollte doch nicht irgendwie die sklerotische Verbohrtheit, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse so sein müssen, wie vor 500 Jahren sind, sondern das müsste doch heissen, bewahren wir unsere Lebensgrundlagen, bewahren wir Möglichkeit, dass auch die kommenden Generationen können existieren können. Und das bedingt dann eben auch einen Wandel. Das tönt ein bisschen paradox, ja. Aber das ist ja so. Weil wenn alles so bleibt, wie es heute ist, ja, dann bleibt bald nichts mehr so.
Aber als Parteipräsident müssen Sie ja mobilisieren. Sie müssen ja schauen, dass Sie die Wähler nicht verlieren, sondern Sie müssen mobilisieren. Und der, ja, Herr Pfister, ich habe mit anderen Politikern über das geredet, über das Vorhaben sozusagen, und der Herr Pfister ist noch interessant, der tut sich selber ja als einen Konservativen, ja, bezeichnen, hat eine andere Vorstellung von Konservativen
ganz andere, wie Sie, ja,
und trotzdem auch etwas bewahrend ist natürlich da drin, aber unabhängig davon ist es das gleiche Wort. Und er sagt, mit dem Wort konservativ kann man nicht punkten. Das braucht er nicht. Und das ist doch noch interessant. Und Sie können trotzdem sagen, provozieren. Aber
ich würde es gerne haben, wenn...
Provozieren ist das eine, aber Sie müssen wirklich auch mobilisieren. Sie müssen die Leute ansprechen.
Und das kann ich eben mit dem Provozieren, das gibt einem auch Raum zum Antworten, zum Erklären, zum Sagen, was meinen wir? Wir meinen eben zum Beispiel eine andere Freiheit. Nicht die Freiheit hinter den Windschutzscheiben, sondern die Freiheit, dass man als Eltern kann, ohne Angst mit dem Kind aus dem Haus, ohne Angst haben, dass sie einem vor der Haustür überkarrt werden. Und das sind doch, also man kann dem sagen, ja gut, man kann dem sagen konservativ, man kann dem sagen lebenswert, man kann dem sagen rücksichtsvoll. Ich finde, das Wichtige ist, dass man sich überlegt, in der Politik immer nur vom Fortschritt zu reden, allein langt nicht, weil Fortschritt braucht eine Richtung. Und wenn ein Fortschritt in die falsche Richtung geht, dann ist es Rückschritt. Und wir sind im Moment so unterwegs.
Aber das Ziel ist auch, es ist nicht nur ein Wort, das Ziel ist auch, dass Sie allenfalls, ich sage jetzt mal, konservativere Wählerschichten könnten ansprechen mit so einem Diskurs. Ist das auch das Ziel?
Mein Ziel ist, dass wir eine politische Heimat bleiben oder werden können für die Menschen, die erkannt haben, dass wir müssen unsere Gesellschaft wieder auf das ausrichten, was zählt, und nicht auf Quartalszahlen und auf den Aktienkurs der Grosskonzerne. Und ich glaube, das ist da haben Sie recht, das ist eine Position, wo jetzt nicht nur in den linksalternativen Stadtquartieren durchaus Menschen hat, die sie unterstützen. Also, haben das gesehen mit einer Konzernverantwortungsinitiative. Das ist ja auch eine Initiative, die gesagt hat, im Kern hat sie gesagt, es gibt Sachen, es gibt Werte, die sind wichtiger als der Gewinn.
Aber besteht nicht trotzdem Gefahr, das mag ja, wie soll ich jetzt mal sagen, ein hehres Ziel sein, aber besteht nicht Gefahr, dass sie trotz allem mit dem Diskurs auch die progressiven Wähler, die SP gewählt haben und jetzt Grüne gewählt haben, das letzte Mal eben trotz allem ein bisschen vor den Kopf stossen und sagen, aber ich kann mich doch nicht mit einer konservativen Partei identifizieren?
Ich glaube es nicht. Ich glaube umgekehrt, dass die progressiven Menschen, die wissen ja, dass wir, wenn es zum Beispiel jetzt um gesellschaftsliberale Fragen geht, dass wir quasi an der Speerspitze sind, dass wir zum Beispiel als allererste Partei Ruth Genner vor mehr als 2 Jahrzehnten schon eine Ehe für alle verlangt haben. Also, dass wir eine Partei sind, die offen ist gegenüber allen Menschen und findet, alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben, unabhängig was für einen Pass das sie haben. Und das ist das, was ich denke, wo jetzt progressiv in dem Sinn ist, wie Sie sagen, wo Menschen, die zwischen den SP und den Grünen sich entscheiden, die haben da bei uns durchaus eine Heimat.
Das Interessante ist, Herr Rädli, ich habe Sie eingeladen, um über das Klimapapier zu reden. Das ist technisch, da geht es um die Zukunft, da geht es um das Klima. Und jetzt ist es eine Wertedebatte. Und wenn ich das so ein bisschen unter Revue passieren lasse, frage ich mich, ist da ein Parteipräsident mit seiner Partei auf der Suche nach der Identität?
Nein, ich bin eher auf der Suche danach, ein bisschen, wie soll ich sagen, etwas wieder zu sagen, wo vielleicht die Grünen zwar, glaube ich, alle prägt, aber wo man vielleicht ein bisschen vergessen hat. Nämlich eben, dass die Frage, ob wir eine Zukunft haben als Gesellschaft, die Frage, ob wir mehr Klimagerechtigkeit anbringen, in der Schweiz, aber auch weltweit, das ist ja eben nicht nur eine Schweizer Frage. Das ist nicht nur eine Frage von der Technik. Ja, es ist eine Frage von der Technik. Aber ich bin ganz fest auch überzeugt, mit der Technik allein kann man den Wandel nicht genug fundamental einleiten. Und zwar einfach darum, weil Technik braucht eine Richtung. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Wenn wir sagen, in der Mobilität, der Teil, der bis jetzt noch viel zu wenig angegangen ist in der Schweiz, wenn wir einfach nur darüber diskutieren, ob wir den Motor ersetzen, von einem Dieselmotor zu einem Elektromotor, dann lösen wir zwar ein Klimaproblem, aber wir handeln uns vielleicht ein paar andere. Stattdessen müssen wir doch darüber diskutieren, für was brauchen wir ein Auto? Für Mobilität. Für was brauchen wir Mobilität? Wir brauchen Mobilität zum Sachen verschieben oder zum Menschen, dass sich die begegnen können. Und dann kann man sich überlegen, wie viel von dieser Mobilität kann man auch anders gewährleisten? Wie viel von diesen Autos könnte man allenfalls auch teilen? Wie viel von dem Verkehr kann man darauf verzichten und welche kann man auch zum Beispiel mit dem Öffentlichen auffangen. Und das sind politische Fragen.
Ich möchte da einen Punkt machen. Ich möchte am Schluss noch ganz kurz ein anderes Thema ansprechen. Das ist ein riesiges Thema, das wir jetzt gerade diskutiert haben, aber das, was zurzeit alle beschäftigen. Jetzt müssten wir das Tempo wieder ein bisschen hochfahren, weil wir haben nicht mehr wahnsinnig lange Zeit hergelegt. Das ist Corona. Und bei Corona, da fällt mir etwas auf. Im öffentlichen politischen Diskurs habe ich das Gefühl, spielen die Grünen eigentlich keine grosse Rolle in der Konkurrenz zu den anderen Parteien. Täuscht der Eindruck?
Also, ich meine, Sie haben Ihren Eindruck, den kann ich ja nicht Ihnen wegreden. Wir haben, wenn ich jetzt schaue, wie viel das wir geschafft haben, was für Vorschläge das wir gebracht haben, was wir auch erreicht haben, wo dass wir aber auch krachend leider gescheitert sind an einer bürgerlichen Phalanx, dann ist das aber die unheimlich viel. Also aber wir haben das eingesetzt von Anfang an.
Vorgehen, das ist Wermut Meier.
Es ist in ganz vielen Fragen, wenn Sie es genau anschauen, sind das Sachen, die wir gemeinsam am gleichen Strick ziehen und sogar in die gleiche Richtung. Und ich habe kein Problem damit, wenn jetzt für das die SP auch ein paar Lorbeeren hat. Ich wollte einfach sagen, wir haben mitgeschafft und wir haben auch zum Teil Sachen von uns aus können durchbringen, gerade im Bereich jetzt auch von den Härtefällen. Und wir arbeiten weiterhin ganz hart, weil es ist ganz klar. Also man kann nicht jetzt einfach sagen, die Corona-Geschichte, das löst sich von allein, sondern da sind wir gefordert, da ist die ganze Politik gefordert. Und da müssen wir jetzt den Menschen den Schutz bringen, Schutz durch nötige, harte, nötige Gesundheitsschutzmassnahmen, aber Schutz auch wirtschaftlich.
Eine Frage, die mich beschäftigt, ist, das Parlament spielt ja eine Rolle, wenn es um, sagen wir mal, das Aufputzen geht bei den Unterstützungsmassnahmen. Bei allen denen tut das Parlament mitreden. Aber beim eigentlichen Management von der ganzen Krise, bei dem, was sozusagen vorne dran stattfindet, da hat das Parlament das Zepter eigentlich am Bundesrat überlassen. Und da frage ich mich, müsste das Parlament nicht viel stärker mitreden, auch bei diesen ganz grundsätzlichen Fragen, die es im wahrsten Sinn des Wortes um Leben und Tod geht. Müsste das Parlament nicht den Anspruch haben, dass man sich stärker einmischen?
Ja, das Parlament hätte die Möglichkeit gehabt. Also wir haben das Covid-Gesetz gemacht, das ja Ergänzungen gebracht hat zum Epidemiegesetz. Und dort hat man das ist eigentlich ganz klar nicht so gewesen, dass es jetzt Tausende von Anträgen gegeben hat, die gesagt haben, wir müssen das System oder das andere. Hingegen hat man gesagt, das ist auch wichtig zu sagen, man hat gesagt, dass man das Parlament in Form von der Kommissionen soll konsultieren, dass man die Sozialpartner soll konsultieren soll. Hinter dem ist
aber
natürlich...
Aber das hinter der Kulisse. Für die Öffentlichkeit findet das nicht statt. Das ist doch ein Problem.
Also ganz offen gesagt muss ich Ihnen sagen, der Vorwurf, dass das Parlament das zu wenig debattiert hat, den finde ich, den kann man stellen, aber dass es keine öffentliche Debatte gegeben hat, klar, das ist jetzt ein Fehler.
Ja, klar.
Und ehrlich gesagt finde ich es richtig, dass es die öffentliche Debatte gibt und ich als Parteipräsident habe mich auch in die öffentliche Debatte eingemischt. Zusammen zum Beispiel mit dem Kollegen Grossen von den Grünliberalen haben wir Anfangsjahr den Bundesrat aufgefordert und gesagt, aufhören mit dem weder Fisch noch Vogel sogenannten Schweizer Weg. Wir müssen jetzt den Gesundheitsschutz an erster Stelle setzen, den Schutz der Schwächsten und gleichzeitig die Wirtschaftshilfe verschnellern und erhöhen, weil das ist sowohl für die betroffenen Menschen gesundheitlich als auch für die betroffenen Unternehmen das Beste. Und das war eine klare Positionierung, die andere anders sehen. Und das ist uns durchaus zugestanden. Und da haben sie in dem Sinn recht. Ja, da haben wir auch das Gefühl gehabt, das ist vielleicht eine Debatte, die aus unserer Sicht nicht so gelaufen ist, wie sie hätte sollen. Und darum haben wir uns eingebracht.
Eine letzte Frage. Wenn man retrospektiv auf die Krise schaut, was würden denn Sie sagen? Ganz kurz, wo muss man sozusagen am genauesten anschauen, wo sind die grössten Fehler passiert?
Das wäre, also, da haben wir, glaube ich, mir jetzt im Moment noch schlicht auch zu wenig Unterlagen, zu wenig Material. Was mich aber, und das möchte ich vielleicht zum Schluss noch sagen, was mich wirklich beelendet, ist nicht nur jetzt, dass das Parlament in Frage, welche Corona-Strategie beim Schutzbereich sich ein bisschen zurückgenommen hat, sondern was mich vor allem beelendet, dass wir ja, nach meiner Wahrnehmung jedenfalls, jetzt können Sie mich korrigieren, die Einzigen sind, die seit dem Herbst und immer wieder und auf taube Ohren stossen und sagen, hey Kids, wir müssen auch ein Impulsprogramm haben. Und ich verzweifle wirklich ein bisschen an dem, dass das nicht einmal zu einem Diskussionspunkt wird. Alle anderen Länder haben das, die EU hat das, Deutschland hat das, sogar im amerikanischen Kongressnah zu Trump und Republikanermehrheit hat man ein Corona-Relief-Programm mit ganz vielen grünen Akzenten können verabschieden, warum das in der Schweiz nicht möglich ist. Das beelendet mich ein bisschen. Da hoffe ich, dass es uns noch gelingt, Partner zu finden.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die SP sich auch solche Gedanken macht, aber das müssen Sie am Schluss die anderen Parteien fragen. Herr Glättli, besten Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war ein Podcast von SRF.